Liebe Gemeinde, heute möchte ich uns einladen, krisenfest zu bauen. Also unser Thema der Predigt lautet krisenfest bauen. Diese Tage können wir ja in den Nachrichten sehen, wie es aussieht, wenn Häuser nicht krisenfest sind. In manchen Gegenden stürzen weit mehr Häuser wie Kartenhäuser in sich zusammen, als es sein müsste, wenn dort die Erde bebt. Denn oftmals war da auch Pfusch am Bau im Spiel, was dann die Schäden eines Bebens erheblich verstärkt und Menschen zu Tode kommen lässt. Oder es bleibt von manchem Haus nach einem Tornado nur der gemauerte Kamin übrig, während anderswo nur das Dach abgedeckt ist. Und auch beim Brandschutz gibt es gravierende Unterschiede, beziehungsweise die Art und Weise, wie Pflanzen Pflanzen angelegt sind und die Bebauung macht Unterschiede, ob Waldbrände immer gleich Gefahr für Leib und Leben bedeuten oder ob man die Häuser danach dann wieder beziehen kann. Doch bevor wir so weit wegschauen, auch in unserem Land gibt es böse Überraschungen. Ich denke, ihr habt das mitbekommen, dass in Hamburg in einem städtischen Wohnhaus es für einsturzgefährdet erklärt wurde und den Bewohnern nur 10 Minuten Zeit blieben, um das Nötigste mitzunehmen, und dann ist eben ein Mutterpass oder anderes nicht mitgenommen worden und dann gab es große Fragen, ob man da herankommt, und dann wurde es jetzt nach und nach, wurde der Teil des Hauses herausgebrochen aus einer so städtischen Bebauung, der als Einsturz gefährdet gilt. Wir halten fest, krisenfest bauen ist ein Gebot der vorausschauenden Vernunft. Und dies galt auch schon zu biblischen Zeiten, als im alten Israel noch keine mehrstöckigen Wohngebäude errichtet wurden. Krisenfest bauen. Ich denke, das Thema ist gesetzt und ist jetzt angekommen. Und damit stellt sich vielleicht für den einen oder die anderen die Frage, worüber wird der Pastor wohl jetzt predigen? Nun, seit Kindergottesdienst bzw. bei den Älteren seit Sonntagsschultagen singen wir »Bau nicht dein Haus auf den losen Sand« und nehmen damit das Gleichnis von Jesus auf, mit dem er am Ende seiner Bergpredigt in Matthäus 7 allen seinen Zuhörern empfiehlt, ihr Lebenshaus doch auf seine Worte zu bauen. Wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und dann führt er dieses Gleichnis aus. Jesu Worte als festes Fundament unseres Lebenshauses, das ist ein starker Grund, eine solide Basis für ein gelingendes Leben. Doch nicht nur Jesus, der ja gelernter Bauhandwerker war oder mit älteren Übersetzungen Zimmermann, nicht nur er rät uns, krisenfest zu bauen, auch Paulus bedient sich des Bildes einer Baustelle, und zwar im Blick auf die Gemeinde, aber nicht nur auf die Gemeinde. Und ich möchte uns die Verse lesen. Das ist der für heute vorgeschlagene Predigttext aus dem 1. Korintherbrief aus dem 3. Kapitel. Ich nehme mal wieder die neue Genfer Übersetzung. Wir haben im Herbst das Glück, dass mit Andreas Simak ein Übersetzer eben dieser neuen Genfer Übersetzung hier auch bei uns zu Gast sein wird, einen Predigtdienst tun wird. Darauf können wir uns jetzt schon freuen. Und ich lese uns jetzt die Verse 9 bis 15. Paulus schreibt: Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter, aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichtes wird es bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichtes wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Oder man könnte auch sagen, wird er Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. War natürlich bis Vers 17. Ich bitte das zu entschuldigen. Ja, also, da haben wir es, die Gemeinde als Gottes Tempel und das Fundament, das Baumaterial und die Bauleute so überschrieben in der neuen Genfer. Also, krisenfest bauen. Während bei Jesus Sturm und Regen am Lebenshaus rütteln, warnt Paulus vor dem Feuer des Gerichtes Gottes, welches zutage bringt, ob nur eine schöne Kulisse errichtet wurde oder ein heiliger Tempel aus Edelsteinen und Edelmetall. Jesus bietet uns seine Worte als festen Grund an. Paulus benennt Jesus Christus selbst als das einzige tragfeste Fundament für den Bau der Gemeinde beziehungsweise für den Bau des heiligen Tempels Gottes. Bereits im Alten Testament wird im Psalter wie im Propheten Jesaja ein kostbarer Eckstein angekündigt, auf dem Gott seinen Bau, sein Reich gründen wird und der von einigen Bauleuten verworfen werden wird. Sowohl Paulus wie auch Petrus greifen in ihren Briefen diese alttestamentliche Verheißung auf, weil Jesus selbst sich mit diesem Eckstein identifiziert hat, als er vorausschaute auf sein Ende, auf sein Sterben am Kreuz als der verworfene Eck- oder Grundstein. Von den Bauherren des Volkes Gottes verworfen. Deshalb Vorsicht, man kann die Sache Gottes im Munde führen und trotzdem auf losen Sand bauen, den Eckstein außen vor lassen. Was könnte das für uns heute heißen? Nun, die Gemeinde Jesu ist nicht der Ort, an dem jeder, so wie er will, sein eigenes Ding machen kann. Sie ist keine Bühne für Selbstdarsteller. Um nochmal beim Bild der Baustelle zu bleiben, heute gibt es immer wieder Razzien des Zoll auf Großbaustellen. Dabei wird versucht, Lohndumping und Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte zu unterbinden und eben auch ausfindig zu machen. In 1. Korinther 3 ist Paulus also so eine Art Zollfahnder, der die illegalen Bauarbeiter sucht und den einen verbindlichen Maßstab an die Bauleute anlegt, nämlich Jesus Christus. Bekennst du dich zu Jesus Christus als deinem Herrn, der für deine Sünde ans Kreuz gegangen ist, der deine Schuld ans Kreuz getragen hat? Als Gott am Ostermorgen Jesus auferweckt hat, hat er diesen verworfenen Eckstein auserwählt, um darauf seine Gemeinde, also seine Kirche, zu bauen. Und zwar mit lauter lebendigen Steinen. Das ist ja so ein Bild, was dann später Petrus aufnehmen wird und was so eine gewisse Widersprüchlichkeit hat. Also ein Stein, das steht für uns für etwas Festes, in Anführungszeichen Totes. Und Petrus spricht dann von den lebendigen Steinen, mit denen die Gemeinde gebaut wird. Also, wir alle, die wir Jesus als unseren Erlöser, als den Eckstein oder Grundstein unseres Lebenshauses bekennen, wir sind lebendige Steine, wir sind das Baumaterial des Tempels Gottes. Aber, und jetzt bin ich wieder bei Paulus und damit hier mit unseren Versen in 1. Korinther 3, wir sind eben auch die Tempelbauer. Wir sind die Bauleute. Also wir sind zum einen das Baumaterial und wir sind zum anderen die Bauleute selbst. Beides Bilder, die im Zusammenhang des Bauens verwendet werden. Ja, Paulus ist Gemeindegründer der Gemeinde Korinth. Und er beschreibt sich hier ja als den Bauleiter, der sehr bewusst und sehr stark das Fundament in Jesus Christus gelegt hat. Aber andere, das war dann damals ein Apollos oder auch eine Priscilla und ein Aquila, die bauen darauf weiter. Jeder oder alle sollen sich sorgfältig überlegen, wie sie die Arbeit fortführen. Also es geht ihm darum, dass auf diesem bestmöglichen Fundament, das Jesus Christus ist, dann auch das Bestmögliche aufgebaut wird. Und man könnte bei den Begriffen, die Paulus hier verwendet, sagen, er fragt danach, was hat Ewigkeitsqualität, also was hat Bestand für Zeit und Ewigkeit. Mit Edelmetall und Edelsteinen bringen wir ein Stück Himmel auf die Erde. Das sind ja Bilder, die dann in der Offenbarung verwendet werden für das himmlische Jerusalem, wo von goldenen Gassen die Rede ist oder von den Toren aus Edelstein, die das himmlische Jerusalem auszeichnen. Der heilige Tempel Gottes, das ist in diesem Zusammenhang eindeutig ein Sakralbau. Und wenn wir als Baptisten ehrlich sind, dann muss man ja sagen, dass wir für gewöhnlich mit diesen Vorstellungen eines Tempelbaus ein bisschen fremdeln. Nun haben wir hier bei uns immerhin ein Gemeindegebäude, in dem das, also was hier also unser Gottesdienstraum hat, so einen durchaus eine kirchliche Anmutung. Aber eigentlich bauen wir vielerorts Zweckbauten. Ich bin heute Nachmittag in einem dieser Zweckbauten in Remels. Das ist ein großes, modernes Veranstaltungszentrum, wo der Kollege Krüger verabschiedet wird. Was man da gebaut hat und auch an anderen Stellen, erinnern unsere Gebäude mehr an Veranstaltungshallen denn an einen Tempel. Und trotzdem sind auch wir aufgefordert, auch das, was wir bauen, wird als Tempel bezeichnet hier von Paulus. Und hier haben wir wieder beides. Wenn er vom Tempel spricht, dann ist das zum einen sozusagen das Gesamtgebäude, aber, und das ist ja diese Spannung, die da drin ist, so ähnlich wie bei den Bausteinen und den Bauleuten, so haben wir hier den Tempel, damit kann man die Gemeinde vergleichen, aber dann haben wir auch den Einzelnen, also jeder Einzelne von uns wird als Tempel bezeichnet. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Wer sich an die alten Bundesjugendtreffen erinnern kann, also das ist aus den 90ern, dieses Liedbuch, aber ich glaube auch schon in den 80ern war immer das Lied dabei, Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Und das ist ein kurzes Lied, das dann gerne mehrfach gesungen wurde. Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund. Andere Liedausgaben sagen der wahre Grund. Wie Edelsteine schön geformt, aus seiner Gnade durch das Wort, wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Ja, wenn wir uns lieben und vertrauen, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Und ich finde, das passt sehr schön. Das ist ja eine Vertonung dieser Verse hier aus 1. Korinther 3. Und es klingt damit aber auch das an, was durch die ersten drei Kapitel im 1. Korintherbrief den Paulus so viel Sorgen bereitet. Die Gemeinde Korinth ist gewachsen und bei diesem Wachsen hat es sich so entwickelt, dass die Leute sich in verschiedene, wie soll man sagen, also zu verschiedenen Gruppierungen geworden sind. Die einen halten es mit ihrem Gemeindegründer Paulus, andere mit dem Apollos, von dem bekannt ist, dass er ein wunderbarer Redner war und dass er also die Redegabe hatte. Das wurde damals hoch geschätzt in der antiken Rhetorik, war ein ganz wichtiges Lehrfach, also das hatte eine hohe Bedeutung. Und daneben gab es dann eben auch noch Petrus, von dem man ja wusste, dass er sozusagen der Oberjünger ist, der Oberapostel von Jesus ausgewählt. Und so hatte man sich in Gruppen geteilt. Um das Bild des Baus weiter fortzuführen, denke ich, müssen wir immer darauf aufpassen, dass wir als Gemeinde nicht uns sozusagen nach unseren Räumlichkeiten auftrennen. Dass man sagen könnte, ja, es gibt die Gemeinde, die sich dann sonntags abends oben trifft im Jugendraum, sozusagen die junge Gemeinde. Es gibt die Kindergruppengemeinden, die jetzt im Kindergottesdienstraum sind, Montag bei den Schatzsuchern und dann eben auch freitags im Jungscharraum. und dass sich sozusagen die Gemeinde nach Gruppen aufteilt, das ist etwas, was das Neue Testament so nicht kennt, beziehungsweise in Korinth von Paulus sehr stark kritisiert wird und gesagt wird, Leute, ihr müsst aufpassen, dass ihr da nicht auseinanderdriftet. Klar, sonntags kommen wir hier als Sonntagsgottesdienstgemeinde zusammen, aber wir wissen auch, dass viele, die wir in der Woche in den Gruppen sehen, sich eher seltener hier einfinden. Also auch da gilt es sozusagen, den Bau zusammenzuführen. Und wo ist man gerne miteinander zusammen? Da, wo man einander vertrauen kann und wo man sich dann eben auch liebt und das auch wahrgenommen wird. Also Streit wie in Korinth ist immer für den Bau einer Gemeinde etwas, was an der Stabilität rüttelt und was die Krisenfestigkeit des Baus untergräbt. Ich möchte enden mit einem anderen Wort des Paulus, wo er auch das Bild des Baus aufgreift. Und zwar in seinem Brief an die Epheser. Da schreibt er im zweiten Kapitel Folgendes. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, deren Eckstein Jesus Christus ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist die große Entlastung, so wie es das Lied auch sagt. Jesus baut den Tempel und er freut sich, wenn wir uns als lebendige Bausteine von ihm da einfügen lassen in die Gemeinde, wo er uns gebraucht. Und das wünsche ich uns, dass wir unseren Platz finden, unseren Platz ausüben, nicht zur Selbstverwirklichung, sondern zur Ehre Gottes. Amen.